Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute mit folgendem Thema: Fasten, eine hochwirksame Therapie wiederentdeckt. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Anjuta Engert und verbunden bin ich mit Dr. Achim Gerhard Banzhaf. Er ist heute mein Gesprächsgast, wenn wir über dieses Thema sprechen. Mit ihm bin ich jetzt verbunden aus der Nähe von Fulda in Bad Brückenau. Das ist südlich von Fulda, um es mal so ganz grob festzulegen und Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wo wir uns hier heute bewegen. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Dr. Banzhaf.
Guten Morgen, auch Ihnen.
Kurz ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind Fastenarzt in der Malteser Klinik von Weckbecker und das liegt eben in Bad Brückenau südlich Fulda und haben die medizinisch-wissenschaftliche Abteilung der Deutschen Homöopathie-Union geleitet. Und diese Erfahrung und sicherlich auch andere haben dazu beigetragen, dass Sie zu folgender Aussage gekommen sind. Sie haben nämlich gesagt, mein Beruf hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, einen Menschen ganzheitlich zu erfassen. Und ich finde, das hat mir gut gefallen. Das ist vielleicht auch etwas, ein Markenerkennungszeichen, habe ich mir gedacht, womit ich Sie vielleicht ganz gut vorstellen kann. Sie arbeiten eben in dieser Klinik, sind aber auch noch selbstständig tätig als Psychotherapeut und Homöopath. Ja, so viel ganz kurz zu Ihnen und ja, als Fastenarzt, da ist man ja, denke ich, dann auch mit allen Wassern gewaschen sozusagen, was das anbelangt. Und wir erleben das ja auch alle Jahre wieder. Es soll dann dem Winter und dem Festtag Speck an den Kragen gehen. Wenn das Kirchenjahr zur jährlichen Fastenzeit einlädt, dann toppen sich die meisten Frauenzeitschriften mit den neuesten Diäten. Während dort beim Fasten die Reinigung und die Erneuerung des ganzen Menschen im Mittelpunkt steht, geht es hier bei den Diäten ja doch meist eher nur ums Abnehmen. Tja, wie sieht das denn bei Ihnen aus, liebe Hörerinnen und Hörer? Haben Sie das Jahr auch wieder mit guten Vorsätzen begonnen, so wie ich auch? Wollen Sie dieses Jahr nun endlich auch langfristig einige Kilo loswerden, weil es sich ohne zu viel einfach leichter lebt? Wer schon einmal gefastet hat, weiß, dass man dabei irgendwie ein anderer Mensch wird. Man fühlt sich wohler, man hat Glücksgefühle, alles scheint leichter zu gehen, der Kopf wird plötzlich so klar und wach. Ja, kurz gesagt, man lebt viel bewusster und bisherige Herausforderungen bewältigt man plötzlich mit Leichtigkeit. Ist denn Fasten, Heilfasten nun tatsächlich ein Mittel gegen vielfältige Befindlichkeitsstörungen und auch Krankheiten? Hat das Fasten also eine heilende Wirkung, sogar bei diesen typischen heutigen Volkskrankheiten der westlichen Welt, wie eben Bluthochdruck, Diabetes, Rheuma, Migräne, Allergien, sogar auch Krebs? Und lässt sich das auch medizinisch im Organismus nachweisen? Herr Dr. Banzhaf, ganz kurz diese Frage nur zum Einstieg, einfach nur, damit wir einen Überblick bekommen. Stimmt das alles so auch? Kann man das nachweisen?
Summa summarum stimmt das, was Sie sagen, wobei die Mechanismen je nachdem, was die Zielindikation anbelangt, natürlich unterschiedlich sind. Gemeinsam ist dem Ganzen auf alle Fälle, dass die Zufuhr Pause macht. Und wenn die Essenszufuhr Pause macht, dann hat der Organismus die Chance, an vielen anderen Stellen tätig zu werden und in Richtung Gesundheit zu gehen, was er, wenn wir uns ernähren, manchmal auch fehlernähren oder auch überernähren, was er sonst als Chance nicht nutzen könnte.
Also wenn Sie von Zielindikation sprechen, Sie meinen also, der Organismus reagiert je anders, je nachdem, was jetzt angestrebt wird, dass man es beheben will. Also ob man jetzt den Blutdruck senken will oder ob Blutzuckerwerte eher senken will, reagiert der Körper je anders?
Grundsätzlich ist es so, dass die Körper ähnlich reagieren. Das heißt also, wenn jemand einen normalen Blutdruck hat, wird er im Fasten niedriger werden. Das kann ganz in Ordnung sein, dann ist er eben ein bisschen niedriger. Wenn der Blutdruck zu hoch ist, dann geht er in Richtung Normalität. Und das ist ein Effekt, der sich im Fasten einstellt und der auch nach dem Fasten, vorausgesetzt man lebt anders als vorher, auch noch zeigen wird. Es wird bei einem Menschen auch die Bereitschaft, irgendwo Entzündungen zu haben, im Fasten weniger werden. Wer aber mit Entzündungen nichts zu tun hat, wird das nicht merken. Das werden derjenige merken, der mit Entzündungen zu tun hat. Das heißt also, das Fasten hat Wirkung in viele Bereiche, aber je nach Indikation, so in unserem Medizinerdeutsch, ist es dann bei dem einen etwas, was den Blutdruck senkt, bei dem anderen etwas, was Entzündung nimmt, bei dem dritten wird eine Zuckerkrankheit besser eingestellt. Das nur als Beispiele.
Das ist ja eigentlich toll. Also man hat da doch eine hochwirksame Therapie, aber wir sagen ja heute bewusst in unserem Titel wiederentdeckt. Da habe ich einmal ein bisschen so in das in die Klosterheilkunde reingeschaut. Da schreibt nämlich der Begründer des abendländischen Mönchtums, Benedikt von Nursia, wer Lust hat am Leben und möchte gerne gute, wer hat Lust am Leben und möchte gerne gute Tage schauen? Ja, wer möchte das denn eigentlich schon nicht? Und mit dieser Frage hat er tatsächlich auch seine Klosterregel eingeleitet. Tja, trifft er denn damit nicht den Lebensnerv eines jeden Menschen, auch jenseits von Klostermauern und das eben auch noch 1500 Jahre später? Denn Lust am Leben habe ich ja vor allem auch, wenn ich gesund bin.
Ja, die Lust am Leben, das ist das Wichtige. Das ist letztendlich auch die Lust am Leben sollte uns zum Fasten bringen. Wenn wir zum Fasten kommen aus lauter Verzweiflung, weil nichts anderes mehr hilft, also aus der Nichtlust am Leben, dann können wir Ärzte auch helfen. Aber einstellungsmäßig sollten wir lustvoll uns in das Fasten hineinbegeben, denn das ist eine der Voraussetzungen, dass wir einen angenehmen Fastenverlauf haben.
Also nicht das nur so als Damoklesschwert sehen, das einem da so im Nacken sitzt. Das heißt, viele Menschen, die vielleicht jetzt denken, oh ja, ich müsste doch eigentlich und ich sollte doch, aber ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass es auch wirklich dann, naja, gut wird, also dass ich das überhaupt schaffe und dass ich das kann.
Also das Fasten ist in uns Menschen grundsätzlich angelegt. Also die Zeit, wenig Kalorien zu bekommen, nichts zu essen zu bekommen, das ist in uns angelegt. Das hat auch damit zu tun, dass es immer in unserer Menschheitsgeschichte Zeiten des Weniger gab. Die waren vorgegeben. Und wenn diese vorgegebenen Zeiten dann gelebt wurden, dann hatte der Körper die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Heutzutage leben wir in einer Zeit, wo wir immer alles zu jeder Zeit verfügbar haben. Das heißt, wir werden nicht mehr von außen getaktet, sondern wir müssen diesen Entschluss zu fasten selber fällen. Und das ist gut so. Alles, was wir im Bewusstsein und in klarer Vorstellung unserer selbst machen, ist hilfreich. Also zur Innentaktung zu kommen und wegzukommen von der Außentaktung.
Wenn wir jetzt sagen, das Fasten, das ist eigentlich, das schaut eigentlich zurück auf eine wirklich jahrtausendalte Erfolgsgeschichte. Auch wenn es damals oder in der Klosterheilkunde oder sozusagen religiös motiviert, ging es ja nicht nur um Verzicht auf Essen und Trinken, sondern eben auch noch mehr. Aber wenn man das nun heute medizinisch-naturwissenschaftlich untermauern kann, wieso müssen wir das denn jetzt eigentlich wieder neu entdecken? Was ist denn da in Verruf geraten, Herr Dr. Banzhoff?
In Verruf geraten ist ein Aspekt, nämlich wenn im Blickpunkt nur die Gewichtsreduktion steht. Wenn ich da kurz die Zeit in Deutschland skizziere, die mit Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt, dann hatten wir am Anfang eine Zeit des Hungerns, dann kam die Fresswelle. Dann war die Deutschen in den 60er, 70er Jahren zu dick und dann kam die Überlegung, ja, Nulldiät ist ideal, um das Gewicht nach unten zu regulieren. Und dann kam die Erkenntnis Ende der 80er und in den 90er Jahren, dass eine Crash-Diät, dass eine Nulldiät als solche nur für diesen Zeitraum eine Gewichtsreduktion bringt, aber ein Gewichtsproblem nicht löst. Das heißt, in Verruf geraten ist es durch die Einengung nur auf das Gewicht. Das Gewicht spielt durchaus eine Rolle, aber die Einengung lässt all die Aspekte, die die alten Ärzte, die die Klostermedizin beschreibt, verschwinden und aus dem Bewusstsein geraten.
Hat das dann auch damit zu tun, dass sich dann auf der Erfolg nicht so einstellt, wenn man das einseitig reduziert, das Fasten auf nur abspecken, also sozusagen was tun, damit nach der Diät nicht gleich wieder vor der Diät ist? Geht es da eben um mehr noch?
Da geht es mit Sicherheit um mehr. Die Naturheilkunde spricht von Ordnungstherapie. Zur Ordnungstherapie gehört aber nicht nur die Ordnung auf dem Teller, sondern es gehört die Ordnung in der Lebensführung dazu. Unseren Lebensplan zu überdenken, da bietet eine Fastenzeit eine gute Chance. Gleichzeitig müssen Menschen, die andere Menschen durchs Fasten führen, auch ein Angebot haben und ein Angebot vermitteln, wie das nach der Fastenzeit aussehen kann. Das heißt, wie Sie schon gerade gesagt haben, wenn meine Lebensordnung oder vielleicht auch Lebensunordnung nach dem Fasten genauso ist wie vor dem Fasten, dann bleibt es bei ein paar Pfund weniger im unmittelbaren Fasten. Und danach wird sich relativ schnell alles wieder einstellen wie vorher. Das Gewicht wird das alte Niveau erreichen. Teilweise wird, wenn zu viele Crash-Diäten gemacht werden, unter Umständen nicht nur das alte Gewicht wieder erreicht, sondern ein höheres als zuvor. Und das ist mir ganz wichtig. Fasten ist keine Crash-Diät. Fasten ist ein Therapiekonzept.
Das sagt Dr. Bansaf. Er ist zu Gast hier heute bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung mit dem Thema Fasten, eine hochwirksame Therapie wiederentdeckt. Und Sie selber, Sie arbeiten als Fastenarzt in der Malteser Klinik von Wegbecker bei Bad Brückenau, bei Fulda. Ja, Dr. Bansaf, wie ist das denn nun, Heilfasten, wenn das so ein Allheilmittel gegen Befindlichkeitsstörungen aller Art ist und eben auch positive Effekte hat bei Bluthochdruck, bei Diabetes, bei chronischen Erkrankungen, bei entzündlichen Erkrankungen wie auch Rheuma, Migräne, bei Allergien, ja sogar auch bei Krebs. Zu welchen tiefgreifenden Veränderungen führt denn das Fasten in unserem Organismus?
Ich möchte es ein bisschen aufgliedern in die Indikation, ja, also in den Grund des Fastens. Vielleicht ist auch Befindlichkeitsstörung ein Begriff, der es eher zu klein sein lässt. Ja. Denn ein Mensch, ein allergiegeplagter Mensch, kann in seinem ganzen Lebensrhythmus massiv gestört sein. Und wenn wir das mal als Beispiel nehmen, dann ist immer die Grundvoraussetzung des Erfolgs, dass der Darm nicht mehr verdauen muss. Der muss also nicht mehr aufnehmen, sondern er kann rein ausscheidendes Organ sein. Und wenn der Darm als ein Organ, das sich sehr, sehr schnell erholen kann, die Chance bekommt, einen Kurzurlaub zu machen, dann ist der Darm als erste Barriere für alles, was wir aufnehmen, gestärkt. Das heißt, er kann die Aufgabe, das nicht aufzunehmen, was er nicht aufnehmen soll, dieser Aufgabe kann er wieder gerecht werden. Und Allergie hat oft damit zu tun, dass der Darm durchlässig geworden ist für Stoffe, die eigentlich gar nicht aufgenommen werden sollten. Und dann muss der Körper mit einer allergischen Reaktion darauf antworten. Das heißt, das wäre der Mechanismus bei der Allergie. Was jetzt zum Beispiel den Bluthochdruck anbelangt, ist der oft gar nicht mit Befindlichkeitsstörungen verbunden, sondern der ist nur ein absolutes Risiko, dass aus dem Hochdruck Schlimmeres werden kann in Richtung Herzinfarkt, in Richtung Schlaganfall. Und wenn das feine Regulationsgefüge für die Einstellung des Blutdrucks wieder arbeiten kann, und das ist der Mechanismus des Fastens beim Hochdruck, dann sinkt der Blutdruck im Fasten und dieser Effekt bleibt noch länger. Das vielleicht jetzt als eine Erkrankung, die mit der Überschrift Allergie, wo Befindensstörung vielleicht ein zu kleiner Begriff ist, und Hochdruck, wo Befindensstörung unter Umständen gar nicht gegeben ist. Wie gesagt, beispielhaft.
Ja, schön. Das heißt aber Allergie, da können wir auch wirklich alles darunter fassen, also auch Asthma. Oder ist das nochmal ein Spezialfall?
Ja, das Asthma ist sehr oft mit einer allergischen Stoffwechsellage verbunden. Das sind dann zwei Dinge, die da eine Rolle spielen. Das eine ist die Allergie und das andere ist die Entzündlichkeit. Und dann kommt es zu einer Engstellung der kleinsten Luftbläschen, die für den Gasaustausch zuständig sind. Der Fachausdruck ist Alveolen. Es kann kein Luftaustausch mehr stattfinden. Es kommt zu einer Verschleimung, es kommt zu einer entzündlichen Reaktion und die Luft bleibt weg. Und die asthmatische Erkrankung und die bronchitische Reizreaktion, die sehr oft dabei zu finden ist, ist eine ganz, ganz wichtige und sehr erfolgreiche Indikation fürs Fasten. Man kann das dann bei einer Lungenfunktionstest vor dem Fasten und nach dem Fasten auch gut nachweisen.
Das ist ja sehr interessant eigentlich. Also wenn das Fasten solche tiefgreifenden Wirkungen im Organismus hat, wie Sie das jetzt beschrieben haben, am Beispiel von Allergien, also der Darm, der darf eben dann wirklich mal auf Kurzurlaub gehen und kann sich seiner eigentlichen Aufgabe widmen, nämlich die Stoffe auch auszuscheiden, die er eigentlich gar nicht aufnehmen soll. Also wenn er eben davon sozusagen entlastet ist, dass er ständig verdauen muss. Oder auch beim Bluthochdruck, der sich durch Fasten reguliert. Ja, und wir haben noch andere Beispiele wie Diabetes, wie Migräne oder Rheumaerkrankungen. Das heißt, gibt es da auch ja wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse? Ist das untermauert? Ist das bewiesen, dass eben Heilfasten auch diese Wirkung hat?
Es gibt, was das Fasten anbelangt, eine ganze Menge von Studien, aber es gibt keine, wie es so schön heißt, großen Studien. Eine große Studie, dazu braucht es viele Menschen über viele Jahre beobachtet, um entsprechende, Fachausdruck ist, Kollektive zu bilden. Und da gibt es eine Studie, die ist aber auch schon Anfang der 90er Jahre, die Fastenbedingungen hatte und die sich auf die rheumatische Erkrankung ausgewirkt hat. Da sind viele Menschen beobachtet worden und da hat Fasten eine fast bessere, wenn auf alle Fälle ebenbürtige Wirkung gezeigt, wie die entsprechenden Antirheumatika, aber ohne Nebenwirkungen. Aber große Studien brauchen wir mit Sicherheit im Bereich Blutdruck, im Bereich Diabetes, auch im Bereich Allergie, die bisher nicht stattgefunden haben. Letztendlich ganz einfach, weil kein Geldgeber da war, der ein Interesse gehabt hätte, solche Studien zu finanzieren. In den vergangenen 10, 20 Jahren mussten sich die Fastenärzte eher rechtfertigen, dass sie eine Therapie verfolgen, die sinnvoll ist, weil die Vorwürfe hießen, dass die Stoffwechselsituation, in der ein Fastender ist, gesundheitswidrig ist. Und wir waren in einer Rechtfertigungssituation. Aus dieser Rechtfertigungssituation sind wir inzwischen herausgekommen, wieder in den letzten 5 bis 10 Jahren, darum sage ich, wieder entdeckt.
Also keine Rechtfertigungssituation einerseits, aber andererseits sagen Sie, es gibt eigentlich keine Geldgeber oder auch kein Interesse. Hängt das dann auch eben damit zusammen, dass unser Gesundheitssystem darauf basiert, dass man vor allem mit chronischen Krankheiten auch ein gutes Geschäft machen kann, weil natürlich ständig ja, Präparate verabreicht werden, die Pharmaindustrie dann natürlich auch ein großes Interesse an dem Absatz dieser Präparate hat, auch wenn sie natürlich nicht zum Erfolg in dem Sinne führen, dass die Krankheiten dadurch geheilt werden, geschweige denn, dass auch natürlich die meisten Medikamente starke Nebenwirkungen haben.
Ich möchte vielleicht zur Einleitung sagen, dass ich froh bin, dass es viele Medikamente gibt, die es vor 100 und 150 Jahren nicht gegeben hat. Und das Problem liegt darin, dass diese Medikamente im Übermaß eingesetzt werden. Das heißt, eingesetzt werden, wo es sie letztendlich noch gar nicht bräuchte. Groß in der Diskussion, gerade auch im letzten Jahr, ist die Resistenzentwicklung bei Antibiotika. Das heißt also, dass jeder banale Infekt gleich mit Penicillin und Ähnlichem behandelt wird und dadurch die Waffe des Penicillins und der Antibiotika stumpf wird. Das heißt, wir Menschen neigen dazu, wenn wir eine Entdeckung gemacht haben, die im Übermaß einzusetzen und das Übermaß ist auch in dem Bereich der Grund des Übels. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Medikamente, die heute auf dem Markt sind, mit dazu führen, dass wir Menschen insgesamt älter werden. Aber wir bekommen dann auch die Erkrankungen, die der alternde Organismus bekommt. Und hier hat das Fasten seinen Platz. Das Fasten hat seinen Platz im Konzert der verschiedenen Maßnahmen. Und meine Überzeugung ist, dass viele Präparate im Übermaß und überdosiert und zu früh eingesetzt wurden. Also es ist nicht das Präparat als solches, sondern es ist die Art der Umgehensweise. Letztendlich stecken da dann finanzielle Interessen dahinter.
Jan, wie Sie mich selbst darauf hingewiesen hat, gibt es einige russische Ärzte, die sich in Sibirien in einer Fastenklinik dem Thema ganz besonders gewidmet haben, nämlich dem Fasten. Die haben da auch unglaublich viele Aufzeichnungen gesammelt und haben über 15 Jahre eigentlich Fastentherapien untersucht, beziehungsweise die Wirkung an den Patienten untersucht. Das alles hat aber noch unter dem eisernen Vorhang stattgefunden. Und zufällig hat dabei auch ein russischer Arzt dann entdeckt, dass auch psychische Krankheiten, ein depressiver Mensch durch das Fasten geheilt werden konnte. Also da liegen eigentlich auch schon ganz, ganz viel Material unter Verschluss. Ist das denn irgendwie, ja, oder besteht da die Chance, dass das auch noch wieder aufgearbeitet wird?
Da muss ich antworten, ich hoffe, dass es dazu kommt, denn das Material ist, soweit ich einen Einblick habe, gigantisch, das vorliegt. Auch bei uns im Westen, in Deutschland, sind die Psychotropen, also auf die Psyche wirkenden Effekte des Fastens, mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Die Untersuchungen in Göttingen unter Gerald Hüther haben gezeigt, dass eines der Glückshormone, das ist der Laienbegriff dafür, dass Serotonin vermehrt im Gehirn zur Verfügung steht und somit Stimmung und Antrieb gebessert werden können. Das heißt, bei depressiven Erkrankungen leichten bis mittleren Ausprägungsgrades hat es auch schon eine Untermauerung erfahren. Allerdings eine große klinische Studie liegt nicht vor. So Beobachtung liegt viel vor.
Also das heißt, dieses Glückshormon Serotonin, das wird beim Fasten erhöht. Das betrifft ja dann alle Menschen. Aber wie Sie sagen, also warum faste ich, aus welchem Grund, ist es natürlich dann sehr interessant, dass bei depressiven Erkrankungen dieses Serotonin, der Gehalt zu gering ist oder oft zu gering festgestellt wird. Und so, ja, merkt ja auch jeder, der fastet, dass damit auch Glücksgefühle einhergehen. Also Fasten macht auch glücklich, heißt es ja.
Bei sehr, sehr vielen Menschen macht Fasten glücklich. Es wird oft beschrieben, standardmäßig, dass dieses Glücksgefühl nach 3 bis 4 Tagen einsetzen muss. Das sehe ich etwas skeptisch. Sozusagen Fasten zwangsweise zum Glücksgefühl führt, weil wenn jemand fastet und alles richtig macht und das Glücksgefühl kommt nicht, dann meint er, meint sie, vielleicht irgendwas beim Fasten falsch gemacht zu haben. Bei mir in meiner Beobachtung von mehreren tausend Fastenverläufen ist es so, ich kriege das immer wieder gespiegelt, dass Menschen sich glücklich und frei fühlen. Aber das Häufigste ist, was ich höre, dass wenn jemand das erste Mal gefastet hat, dass ich zu hören bekomme, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Im Gegenteil, ich fühle mich ja viel, viel besser und hatte Angst, mich, wenn ich nichts zu essen bekomme, schlechter zu fühlen. Und dieses Gefühl, selber etwas zu machen und durch eigenes Tun das Gefühl, sein Lebensgefühl zu verbessern, auch das kann schon in die Nähe der Euphorie gerückt werden.
Also cool und locker bleiben. Es kann zwar ein Gefühl der Freiheit, der Euphorie einsetzen, insofern auch das Fasten, wie Sie auch selber gesagt haben, die Sinne schärft. Allerdings kann es natürlich auch zu einer Fastenkrise kommen. Das heißt, so der tote Punkt vielleicht beim Fasten, den man vielleicht überwinden muss. Aber wie Sie sagen, das scheint dann auch einfach individuell sehr unterschiedlich zu sein, oder?
Ja, und das Fastenregime, also nachdem gefastet wird, hat da auch was zu sagen. Die russische Fastenpraxis lehnt sich an die ersten Veröffentlichungen des heiligen Fastens aus dem vorvorigen Jahrhundert an. Dort wird rein mit Wasser, also mineralhaltigem Wasser gefastet und sonst nichts. Und die Modifikationen des Fastens, die im vorigen Jahrhundert mit Namen wie Otto Buchinger, Franz Xaver Mayer oder auch mit unserem Klinikgründer Herrn von Weckbecker begründet sind, diese Modifikationen des Fastens mindern die Krisen und haben einen vergleichbaren Effekt.
Herr Dr. Banzhoff, da schneiden Sie schon gleich die nächste Frage an. Jetzt haben wir ja schon ausführlich gesprochen darüber, wie Fasten wirkt, wie man das auch im Organismus nachweisen kann, welche Krankheiten man auch mit dem Fasten heilen kann. Jetzt natürlich die interessante Frage, damit nun diese gewünschten Effekte auch eintreten, wie muss ich denn fasten? Also Sie haben das Regime oder sozusagen Fasten bei Ihnen in der Klinik, in der Malteser Klinik nach von Weckbecker, aber es gibt eben auch Otto Buchinger oder Franz Mayer, die ersten Fastenpioniere. Ja, muss man so fasten oder was wähle ich zu meinem Idol?
Diese Frage zu beantworten ist ein bisschen schwierig, denn angenommen, ich bin das erste Mal mit dem Fasten nach dem Buchingerschen Regime vertraut geworden und ich fühle mich da gut und ich fühle mich da aufgehoben, dann wird das mein Idol sein. Und wenn ich das erste Mal in einer Meyer-Klinik faste, kann das mein Idol werden. Und bei uns unsere Form des Fastens. Diese drei Fastenformen haben sehr, sehr große Ähnlichkeiten. Ja? Diese Ähnlichkeit heißt trinken, trinken, trinken. Und das, was wir trinken, ist nicht durchwegs kalorienfrei, sondern da sind Mineralien drin, da sind Spurenelemente drin. Sind Vitamine enthalten, sie haben unterschiedliche Getränke, sie haben Warmgetränke wie Brühen, sie haben Gemüsesäfte, sie haben Tees, Klammer auf, frei von Aromastoffen, Klammer zu, die im Meyer-Fasten ursprünglich haben sie Milch und Brötchen. Das ist aber einem langen, langen Kauprozess unterworfen, dass das auch schon wieder verflüssigt wird. Und was mich persönlich anbelangt, ich habe viele, viele Jahre das Buchingersche Regime als Fastenarzt kennengelernt und jetzt seit einigen Jahren das von Weckbeckersche. Da gibt es Unterschiede, zum Beispiel was die Darmreinigung anbelangt. Es werden unterschiedliche Salze eingesetzt. Das Buchingersche Regime arbeitet mit Einlauf. Dr. von Weckbecker hat eine sogenannte Kolontherapie erfunden, die mit einer maschinellen Apparatur arbeitet. Und in meiner Beobachtung den Bereich Darmreinigung verträglicher und angenehmer macht. Aber das sind Nuancen. Ja, und ich möchte nicht das eine Regime gegen das andere ausspielen, vor allem weil Modifikationen der einzelnen Fastenregime dann immer schon wieder bei einem anderen ankommen lassen.
Also Fasten ist auch etwas Individuelles und nimmt auch Rücksicht auf den Menschen, der auch individuell ganz unterschiedlich verfasst ist. Der eine ist ja nun vielleicht auch ganz spargeldürr und hat Bedenken, überhaupt so etwas auf sich zu nehmen. Aber das werden auch gleich noch Fragen sein, die uns dann gleich hier im zweiten Teil der Sendung beschäftigen. Wie sieht das im Einzelnen aus? Wie läuft seine Fastenkur denn eigentlich ab? Muss das immer nur unter medizinischer Aufsicht passieren? Fasten im Alltag, geht das auch? Oder wie geht das? Hat das auch die gewünschten Effekte, die man sich natürlich dann auch dabei erhofft? Weil das hat ja nun mal nicht jeder mal die Möglichkeit, sich gleich mal eine Woche zu verabsentieren. Das sind alles Fragen, die uns gleich beschäftigen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Fasten, eine hochwirksame Therapie, wiederentdeckt. Darüber spreche ich mit Dr. Banzhoff. Er ist Fastenarzt in der Malteser Klinik von Weckbecker in Bad Brückenau, südlich von Fulda. Und Bad Weckbecker war eben auch einer der Fastenpioniere neben Franz Xaver Mayer und Otto Buchinger, die sich so mit ihren Fastentherapien dann auch durchgesetzt haben. Ich möchte Sie noch einmal zitieren in einem Aufsatz, da sagen Sie, verzichten Verzichten wir für eine begrenzte Zeit auf Nahrung, dann führt dies zu tiefgreifenden Veränderungen in unserem Organismus, auf der hormonellen, auf der metabolischen, auf Ebene auch psychische Effekte treten ein. Das Immunsystem wird gestärkt durch Stilllegung des Magen-Darm-Traktes und das Fasten wirkt auch, beugt Infekten vor und entzündlichen Prozessen entgegen. Das Fasten, wir haben es schon gesehen, das hat eigentlich vor allem positive Effekte und die zeigen sich eben auch, die kann man eben auch messen. Das ist ja eigentlich wunderbar. Jetzt haben sich auch schon einige Hörer gemeldet, die ich jetzt, bevor ich dann meine weiteren Fragen anschließe, noch auch zu Wort lassen kommen möchte. Da hat sich zum Beispiel Herr Huber aus München gemeldet. Grüß Gott.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich wollte eine kurze Ergänzung oder eine Bestätigung sagen zu dem Aspekt, dass Fasten eine große Auswirkung auch auf die Seele haben kann. Ich habe vor über 20 Jahren im Hause Wegbecker 21 Tage lang gefastet und ich habe damals selber gestaunt, wie die Seele auch dadurch, ja, ich sag mal, zutage treten konnte und genauso wie der Körper frei wurde für eine ganz klare Sicht der Dinge, die mein Leben betroffen haben. Und ich habe damals auch weitreichende Entscheidungen treffen können und getroffen, die mein Leben da sehr in eine andere Bahn gelenkt haben. Also auf Deutsch, die Seele konnte da, oder ich habe da sehr zu mir selbst gefunden.
Ja,
das wollte ich einfach so als Beitrag noch leisten.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Huber. Vielleicht möchte Herr Dr. Wanzhoff einfach kurz dazu etwas noch sagen.
Ja, das ist eine Beobachtung, die sich immer wieder fast zwangsläufig zeigt. Die Vorgeschichten sind unterschiedlich, das Ergebnis ähnlich. Menschen kommen sehr oft in Krisen zum Fasten. Das heißt, in Situationen, wo eine Entscheidung ansteht, die sich nicht finden lassen möchte unter den Alltagsbedingungen. Und man kann es ein bisschen salopp ausdrücken. Der Stoffwechsel vermüllt dadurch, dass wir uns falsch ernähren, dass wir zu viel ernähren. Aber unter diesem Müll hat auch unsere Seele zu leiden. Das heißt, sie ist zugeschüttet. Sie kann nicht mehr wahrgenommen werden. Und letztendlich ruft sie um Hilfe. Und wenn wir zum Fasten kommen, wissen wir oder finden wir unsere Aufgabe wieder. Und dass der Lebensplan sich ändert, dass Erkenntnisse gewonnen werden, das ist etwas, das finde ich in unglaublich viel Fastenverläufen, wenn nicht eigentlich in allen.
Ja, vielen Dank und auf Wiederhören, Herr Huber. Eine anonyme Hörerin hat sich aus dem Allgäu gemeldet, die ich jetzt begrüßen darf. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte kurz was von mir persönlich sagen. Ich gehe auf die 70 zu und habe Jahrzehnte gute Erfahrung mit Fasten gemacht, mit angeleitetem Fasten. Ich habe dann vor 20 Jahren, ich hatte Depressionen und habe zwischendurch immer wieder Übergewicht gehabt. Dann bin ich wieder durch das Fasten an ein Wohlfühlgewicht gekommen und habe mich einer tiefen psychologischen, therapeutischen Behandlung unterzogen und habe dabei festgestellt, dass ich eine Suchterkrankung habe, die sich auch auf das Essen ausgewirkt hat. So, und jetzt habe ich seit diese Behandlung fing an vor 17 Jahren. Und was das Gewicht angeht, bin ich stabil, weiß über meine Suchtstrukturen und habe natürlich, wie Sie sagen, dieses Fasten hat auch positive Effekte, nicht nur auf das Gewicht, auf vieles andere auch. Und ich denke, ich traue mich nicht mehr zu fasten, weil ich weiß, dass ich ganz, nee, ich weiß es im Grunde genommen nicht. Ich traue mich deshalb nicht, weil ich Angst habe, wieder in altes Verhalten zu verfallen. Natürlich das Fasten, und jetzt kommt meine Frage, das Fasten betrifft ja vieles im Körper. Und ich habe hier und da auch Beschwerden. Und ich denke so oft, oh, könnte ich doch fasten. Jetzt würde ich doch fasten. Dann würde ich den Körper ein Stück entlasten können. Und da würde ich gerne Ihre Meinung zu hören. Vielen Dank.
Dankeschön, ja. Wenn Ihnen die Angaben so weit reichen, Herr Dr. Banzer.
Ja, also soweit ich es verstanden habe, besteht eine Angst im Zusammenhang mit Suchtverhalten. Da möchte ich aber gerne nochmal nachfragen, wie diese Angst genau aussieht. Also welche Sucht Besitz ergreifen könnte, ausgelöst durch das Fasten.
Nach diesen Fasten, wie ich es ja jahrelang erlebt habe, bin ich immer in ein extremes Fressverhalten gekommen. Und das ist dann eben mein, das will ich nicht mehr. Ich habe das jetzt, was das Essen angeht, kann ich sehr nüchtern damit umgehen und sehr, also meistens zumindest. Ich habe keine Gewichtsprobleme mehr, meine Depressionen durch die Behandlung sind weg, größtenteils weg, das kommt immer wieder, aber daran arbeite ich.
Gut.
Die Frage also?
Ja, ja, die Frage ist, mir wird es jetzt schon klarer. Ja? Letztendlich, wenn eine tiefenpsychologische Behandlung stattgefunden hat und die erfolgreich gewesen ist, dann lernen wir auf uns zu blicken, dann lernen wir auch steuernd tätig zu sein. Dann haben wir mehr Möglichkeiten an der Hand, uns nicht suchtmäßig überwältigen zu lassen, sondern selber die Führung zu übernehmen. Und so viel ich gehört habe, ja, ist die Depressivität, sind andere Zeichen von Sucht in den letzten anderthalb Jahrzehnten deutlich besser geworden. Und ich würde auf diese gewonnene Erkenntnisfähigkeit setzen und sagen, dies ist auf alle Fälle etwas, was zu dem Leben gehört, aber soweit ich das jetzt gehört habe, nicht sich so akut anhört, dass ich von einem Fasten abraten wollte, wenn es eben aus anderen Gründen, aus körperlichen Gründen angezeigt sein sollte.
Also Sie plädieren dafür, dass man in dem Fall oder wie die Frau es geschildert hat, eigentlich auch angstfreier da herangehen kann und nicht jetzt unbedingt befürchten muss, in alte Verhaltensmuster wieder zurück zu verfallen, zumal wenn einfach auch schon eine Therapie stattgefunden hat, die einem einen größeren Handlungsspielraum bereitgestellt hat.
Ja, ich würde es, ich würde aber davor warnen, es alleine machen zu wollen, sondern da sollte eine professionelle Umgebung, professionelles Standby gewählt werden. Inwieweit das ambulant möglich ist, kann ich nicht beurteilen. Also ich würde schon sehr eine klinische Einrichtung empfehlen.
Aber das ist vielleicht auch eine Frage, die manch anderer hat, der dann eben auch befürchtet, jetzt vielleicht auch nicht diesen tiefgreifenden Gründen, aber nach dem Kostaufbau, wenn er wieder zu Hause ist, dann doch wieder in alte Verhaltensstrukturen, die ja einfach auch jeder hat, zurückzuverfallen, eben Fasten. Was kommt denn sozusagen danach? Wie kann ich dann also einen entspannten Umgang mit dem Kühlschrank erreichen, ohne dass ich dann meine, naja, jetzt holt mich die Wirklichkeit von davor dann doch wieder ein?
Ich möchte mit einer Beobachtung antworten. Und die Überschrift heißt, Menschen sind Menschen und wo Menschen sind Menschen. Es war ein erfolgreicher Fastenkur. Was sehr oft zu beobachten ist, die Anregungen zur Umsetzung dessen, was wir umsetzen wollen und was wir auch erkannt haben, das hält für ein halbes Jahr. Ich pauschaliere. Ja? Dann kommt ein Vierteljahr, wo das wieder anfängt, in Vergessenheit zu geraten. Und viele sind nach einem Jahr wieder da, wo sie vor einem Jahr waren. Wenn das genau so ist, dann sollten wir in der Zeit, wo wir anfangen, das alles wieder zu vergessen, erneut fasten. Und wir sollten auch nicht sagen, oh, ich bin gescheitert, jetzt muss ich ja schon wieder fasten, sondern das Fasten hat seine Zeit. Das heißt Fastenzeit Und es heißt Weihnachtszeit. Und so wie wir Weihnachten mit einer Weihnachtszeit jährlich begehen, sollten wir auch jährlich fasten. Und da den richtigen Zeitpunkt finden, dass nicht alles wieder so vergessen wurde und so alte Muster sich eingeschliffen haben, dass wir wieder beim Punkt Null anfangen müssen.
Das ist interessant, wenn Sie das so schildern, dann hat ja sozusagen diese ganze Ordnung, dass sich alles auch wiederholt, dass der Lauf der Natur oder auch das Kirchenjahr durchaus auch seine Berechtigung. Ja, eine weitere Hörerin darf ich bitten. Frau Margarete aus Staufen hat sich gemeldet. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Ich rufe einfach an, weil ich unter einer chronischen Verstopfung leide. Und zwar habe ich etliche Operationen hinter mir, auch Bauchoperationen. Und wenn ich das Movicol und den Tee, den ich in der Apotheke bekomme, der ist sehr gut, dazu nicht nehme, jeden Abend nach dem Abendessen muss ich diesen Tee trinken und das Movicol nehmen, sonst klappt es bei mir nicht. Wenn ich das 2 Tage weglasse, dann bekomme ich furchtbare Darmkrämpfe. Was kann ich machen? Wie kann ich fasten?
Das Fasten sorgt ja durch das ganz klassische Fastenregime zu einer regelmäßigen Darmentlastung. Wenn eine Darmoperation war, und da weiß ich jetzt nicht, wie diese Darmoperation ausgesehen hat, kann es sein, dass dieser Darm funktionsfähige Teile verloren hat. Und ich würde dann in dem Fall auch nicht mehr sagen, das ist etwas, was ambulant zu verantworten wäre, sondern da braucht es die tägliche Beobachtung und auch einen täglichen klinischen Blick, um zu sehen, rege ich jetzt die Darmtätigkeit an, mache ich unterschiedliche Massagetechniken, wie Fußreflexzonenmassage, begleite ich das Ganze vielleicht auch durch osteopathische Maßnahmen. Das heißt, nur Fasten alleine und hielte ich für nicht angezeigt.
Ja, gut, danke schön. Ich hoffe, dass mit diesem Tipp fangen Sie auch etwas an. Alles Gute Ihnen nach Staufen, auf Wiederhören. Ja, Fasten nur unter medizinischer Aufsicht, also verbunden mit einem sogenannten, wie man das heute gerne sagt, stationären Wellnessaufenthalt. Wenn Sie natürlich hier sprechen als Fastenarzt einer Klinik, nämlich der Malteser Klinik von Wegbecker in Bad Brückenau bei Fulda, dann ist es klar, dass Sie uns das auch anraten werden. Ist ja auch verständlich, dass man natürlich unter medizinischer Aufsicht und mit verschiedenen Angeboten, die begleitend sind, ob das Massage ist, ob das Entschlackungsmöglichkeiten sind, ob das auch in der Gruppe Gespräche, Austausch ist und auch Bewegung und Sport, geht das natürlich sicherlich alles viel besser. Aber in welchem preislichen Rahmen bewegen wir uns denn da? Was auch für Kosten kommen da auf einen zu? Und wie lange muss das sein, damit das Hand und Fuß hat? Also fangen wir jetzt einfach mal mit dem stationären Fasten an. Ja, und ich denke, viele werden da dagegen dann einwenden, warum soll ich denn eigentlich so viel zahlen für nichts in Anführungsstrichen, wird der ein oder andere denken, Herr Dr. Banzhaff.
Ja, als ich das erste Mal vom Fasten gehört habe, das ist jetzt über 30 Jahre her, da habe ich genau diese Position vertreten. Werbebroschüren bekommen für Fasten und Wandern und ich kenne meine Reaktion noch sehr genau, was laufen muss ich, zu essen kriege ich nichts und da muss ich noch Geld zahlen. Also ich kann mich da rückerinnern. Es ist aber so, dass wenn wir über das Fasten sprechen, oft nur über diesen Weglass-Aspekt gesprochen wird, also Essen weglassen. Aber Heilfasten, darum ist dieser Begriff geprägt worden, führend von Otto Buchinger, ist ein therapeutisches Gesamtkonzept. Und zu dem Fasten treten immer unterstützende, begleitende Maßnahmen. Das erste Buch, das da auf den Markt kam, hieß Heilfasten und seine Hilfsmethoden. Und diese Hilfsmethoden passend zu wählen, das ist die Kunst des begleitenden Fastenarztes. Der eine braucht aus dem Bereich, der andere aus einem anderen Bereich etwas. Und darum hat sich das Fasten in den 20er, 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts im klinischen Bereich etabliert als heilendes Fasten. Und die Bewegung Fasten für Gesunde ist eine Bewegung, die in den 80er Jahren ihren Ursprung nimmt. Steht ein Name dafür, Dr. Helmut Lützner, der diese Bewegung Fasten für Gesunde letztendlich auf Initiative des Bayerischen Rundfunks, also damals gab es ja Horeb noch gar nicht, sonst hätte es vielleicht Radio Horeb gemacht, in die Wege geleitet hat. Da muss man allerdings dann drüber diskutieren, was ist gesund und ab wann ist Gesundheit nicht mehr gegeben. Das Beispiel der Dame mit der Obstipation, da würde ich sagen, da ist zu wenig Gesundheit gegeben, als dass das alleine empfohlen werden kann.
Noch ganz kurz, die Kosten?
Die Kosten sind unterschiedlich. Ja, dass jeder kann von den unterschiedlichen Kliniken die Prospekte anfordern und was so eine Woche kostet. Das ist bei einer Woche umspielt es, ich nehme mal die 1000 Euro etwas nach unten.
Und ist jetzt mit Zuschüssen zu rechnen?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt bestimmte Krankenkassen, mit denen unser Haus Abkommen hat. Dann wird es bezuschusst. Das Fasten kann auch als im Zentrum stehen für eine rehabilitative Maßnahme. Da müssen eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllt werden. Es gibt auch die ambulante Badekur, die beantragt werden kann bei den Krankenkassen, wo ungefähr 90% der entstehenden Kosten vom Kostenträger übernommen werden und 10% der Kosten bei demjenigen, von demjenigen zu leisten sind, der in so eine Einrichtung wie unsere geht.
Genau, also einfach um nur mal so eine ungefähre Hausnummer zu haben, was einen erwartet. Und da muss natürlich dann jeder, je nachdem wie er versichert ist, dann nochmal selber gucken.
Ja.
Ein weiterer Hörer aus Kempten hat uns erreicht. Ich darf Herrn Lauels begrüßen. Genau, Sie sind dran mit Ihrer Frage.
Aha. Ich habe einen Schnitt gemacht und habe mich kündigen lassen, weil ich war lange Zeit ja LKW-Fahrer und habe 15 Stunden am Tag gemacht und mit so unterschiedlichen Arbeitszeiten. Interessant ist, dass ich morgens besser schlafen kann als in der Nacht. Liegt es vielleicht auch daran, dass man vielleicht durch Fasten besser schlafen kann, wenn man abends nichts mehr isst?
Also verändert Fasten auch den Schlafrhythmus?
Ja. Diese Frage möchte ich nicht pauschal beantworten, sondern da muss man den Einzelfall sich ansehen. Wenn gestörter Schlaf das Grundthema ist, wäre es sinnvoll, etwas über die eigene Schlafarchitektur zu wissen, also die Tiefschlafphasen und die Traumphasen zu sehen, ob diese Architektur richtig aufgebaut ist. Da gibt es Störungen. Störungen des Schlafverhaltens kann es auch im Rahmen von nächtlichen Atemaussetzern geben, die zu untersuchen wären. Das Fasten als solches macht nicht per se einen besseren Schlaf. Was ich allerdings sehr oft sehe, dass Menschen, die ins Fasten hineingehen, aus einer chronischen Erschöpfung heraus 3-4 Tage das Gefühl haben, fast nur durchzuschlafen. Das heißt, diese Zeit nutzen, um ihr Defizit aufzufüllen. Aber eine gegebene Schlafstörung zu behandeln, da braucht man dann mehr an medizinischen Daten.
Ja gut, vielen Dank für die Frage und alles Gute nach Kempten. Eine weitere Hörerin darf ich begrüßen, Frau Helm aus Oberbayern.
Ja, grüß Gott alle.
Ich habe vor vielen Jahren mal aus rein religiösen Gründen, unterstützt von meinem Beichtvater, 35 Tage nur bei Wasser gefastet, bei voller Arbeit. Und das ist aber Jahrzehnte her. Und jetzt hatte ich zum zweiten Mal in meinem Leben, ich war 75, die Chance, allein Urlaub zu machen, ohne jemanden zu pflegen. Und da habe ich mich dann entschlossen, ich hatte in Borkum mal eine gute Kur gemacht, da weiß ich, wie sowas läuft, bin ich ganz allein ans Meer gefahren, habe 13 Tage nur Wasser getrunken, aber weshalb ich jetzt anrufe, ich denke, das reicht nicht. Ich habe in der Zeit, jeden Tag bin ich 10 Kilometer meist barfuß durch den Sand marschiert, habe ich jeden Tag mit den Wellen gekämpft, schwimmen kann man das da nicht nennen. Und ich bin, also, und ich habe die drei Jesusbücher vom Papst gelesen, weil ich denke, das Bedürfnis auch, nicht nur der Sport, das Bedürfnis auch aufgefüllt werden muss. Ich bin mehrere Jahre jünger nach Hause gekommen, was mein Ziel war, weil ich noch sehr viel Arbeit habe. Ich wollte sagen, also sowohl das Religiöse als auch die körperliche Bewegung sollte man gleichzeitig auffüllen. Natürlich war ich vorher bei einer Fachärztin, habe mich durchuntersuchen lassen und habe außer Wasser noch, was bei mir halt nötig ist, Kalzium und Magnesium genommen und noch irgendwelche Hormone, die unten waren. Aber das war's auch.
Ja, also Fasten auf eigene Faust, und das vielleicht so weitergeben und auch natürlich mit dem, was Sie gesagt haben, dass auch Seele, die Seele da auch mit angesprochen ist?
Wenn ich solche Dinge höre, dann zitiere ich gerne die Gaußsche Verteilungskurve. Gaußsche Verteilungskurve sagt nichts anderes. Häufig ist häufig und selten ist selten. Und das Seltene findet statt. Gleichzeitig beschäftigen wir uns sehr gerne dann mit dem Seltenen und vergessen das Häufige. Was ich von der Dame gerade gehört habe, lässt mich zu der Erkenntnis kommen, dass sie mit Sicherheit den für sie richtigen Weg gefunden hat. Diesen Weg möchte ich aber nicht für die Mehrheit aller Fastenwilligen empfehlen. Was ich ebenso gehört habe, ist, dass Fasten begleitet werden sollte durch Bewegung und dass Fasten begleitet werden sollte durch, so hat sie es gesagt, Spiritualität. Also das Fasten sollte begleitet werden durch Dinge, die der Seele Nahrung geben, also auch durch Kontemplation, durch Einkehr, durch Achtsamkeitsübungen, das heißt, dass durch die Form einer aktiven Stille, ja, aber auch durch Bewegung. Und das ins richtige Gleichgewicht zu bekommen, das ist durchaus die Ruhekunst eines jeglichen Fastens und auch eines jeden einer jeden Ärztin, eines jeden Arztes, der Fastende begleitet.
Ja, vielleicht fassen wir einfach nochmal zusammen. Wir haben ja viele Argumente hier gefunden für das Fasten. Es führt zu mehr Wohlbefinden, es steigert die Leistungsfähigkeit, es schafft das Bewusstsein und stellt auch so die Weichen für Veränderungen im Leben dann nach dem Fasten. Das fühlen wir und man kann es auch messen, das sagt uns die Wissenschaft. Und sie liefert Erkenntnisse dafür, dass Fasten eben Blutfette senkt, Fettzellen reduziert, vor krankmachenden Viren schützt oder auch Gelenkschmerzen reduziert oder auch Schmerzfreiheit bei Migräne herstellt, eine Anti-Aging-Wirkung hat und Zellen widerstandsfähiger macht gegen Stress und so weiter. All das ist wunderbar, aber wenn ich jetzt doch nicht die Möglichkeit habe, mich wirklich dann für eine längere Zeit, für mindestens eben eine Woche in einen Klinikaufenthalt, also eine richtige Fastenkur zu machen, stellen diese Effekte sich dann auch ein bisschen ein, wenn ich jetzt vielleicht mir sage, gut, ich reduziere jetzt oder ich lasse eine Mahlzeit immer weg oder ich führe einen Fastentag in der Woche ein oder ich mache es eben so, dass ich es mit dem, was zu Hause vielleicht noch an Kindern auf mich wartet, damit auch vereinbaren kann.
Das ist jetzt ein ganzer Strauß von Möglichkeiten, den Sie gerade genannt haben. Ich möchte vielleicht eines mal nennen, dass die Ernährung oder was wir gegessen haben und was wir essen sollten, nach wie vor auch einem Rhythmus zu unterliegen hat. Ich nehme mal einen Rhythmus, wie er mir aus dem bäuerlichen Umfeld zu Zeiten bekannt ist, als wenn keine Notsituationen sind. Dann gibt es den Sonntag, und der Sonntag wird verbunden mit dem Wort Braten, Sonntagsbraten. Montag, Dienstag, Mittwochsbraten, das ist eigentlich in unserem Sprachschatz nicht vorhanden, aber das ist etwas, was wir permanent machen. Das heißt, wir sollten saisonal und hochwertig und unter Berücksichtigung dessen, was wir zu viel zu uns nehmen, also zu viel Fett, zu viel Fleisch, uns dann Montag, Dienstag und Mittwoch ernähren. Donnerstag einschließlich, also diese vier Tage. Der Freitag hat ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist der Fischtag in unserem religiös geprägten Abendland. Ist der Fisch mit Christus verbunden und mit dem Karfreitagsereignis. Der Samstag ist klassischerweise im Bäuerlichen der Tag der Suppe, und dann ist wieder der Sonntag mit dem Sonntagsbraten. Das heißt also, Sie haben vier Tage, ja, die auch einem permanenten Wechsel unterlegen, und dann diese Grundstruktur mit Fisch, Suppe, Sonntagsbraten. Das wäre vielleicht dieser Bereich, dass wir diesen Rhythmus, ja, des Mehr und des Weniger im tagtäglichen Ernährung leben sollten. Was jetzt das Fasten anbelangt, von dem man medizinisch erst sprechen kann, wenn der Stoffwechsel sich umgestellt hat von Ernährung von außen auf Ernährung von innen. Und dieser Umstellungsprozess dauert zwei Tage. Das heißt also, dann fastet auch der Stoffwechsel. Dann brauchen Sie mehr Tage mit einem klaren Fastenregime. Da könnten wir vielleicht auch drüber reden, noch über den Gesundheitsbegriff, sollte dann bei 4-5 Fastentagen, Stoffwechselfastentagen liegen, dann kommt man ungefähr auf eine Woche oder auf 10 Tage, die unter der Überschrift meine Fastenzeit stehen. Vielleicht so in Kürze auf diese vielen Möglichkeiten.
Ja, schön. Und ganz zum Abschluss interessiert uns natürlich wahrscheinlich auch, wie halten Sie es denn ganz persönlich und selber mit dem Fasten?
Ja, also zum einen darf ich mich da einreihen in das Erleben der großen Arztpersönlichkeiten, die selber durch eigenes Kranksein auf das Fasten gekommen sind. Und so ist es auch bei mir, wobei ich diese Krankheiten nicht benennen wollte. Meine Berufsfähigkeit stand durchaus auf der Spitze, als ich 1989 selber das erste Mal gefastet habe. Und ich bin da mehr oder weniger reingeworfen worden und gehöre zu denjenigen, die nach drei Tagen in euphorischer Stimmung waren. Und daraufhin habe ich mein Leben umgestellt, also auch diese Position, die Sie bei der Einführung angegeben haben, aufgegeben und wollte unbedingt Fastenarzt werden. Das bin ich geworden und faste auch mit Regelmäßigkeit und bin für mein Leben ganz persönlich sehr glücklich, dass ich auf dieses Fasten gestoßen bin.
Ja, dann dürfen wir hoffen, dass das heute auch auf offene Ohren gestoßen ist und den einen oder anderen vielleicht auch einen Anstoß gegeben hat, das doch einmal auszuprobieren und, wie Sie sagen, sich da auch lustvoll hineinzubegeben. Dr. Banzhoff, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Fasten, eine hochwirksame Therapie wiederentdeckt. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, gute Fastenbegleitung weiterhin Ihrer Patienten.
Ich war gerne Ihr Gast.
Schönen Dankeschön. Tag noch. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, ein paar Hinweise möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung in der Nachtwiederholung noch einmal zu hören um 23 Uhr. Sie können auch unter www.hore.org im Podcast-Angebot die Sendung dann herunterladen, wann Sie wollen, um das eine oder andere noch einmal nachzuhören. Sie können aber auch einen Mitschnitt bestellen und den verschenken als CD, wenn Sie möchten. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08328 921 120. Und weitere Informationen zum Sender via Internet oder auch telefonisch über den Hörerservice und den erreichen Sie unter der 08328 921 110. Mit diesen Hinweisen geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.